Der Titel dieser Predigt ist: Ein Sohn ist uns gegeben. Wir stehen in Jesaja 9. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Soweit Jesaja. Und der zweite Brief an die Korinther spricht von Gottes unaussprechlicher Gabe. Und das wollen wir heute auch tun, zur Ehre Jesu Christi, was er das Wichtigste ist, vor Gott, dem Vater, der die Ehre seines Sohnes sucht. Und auch der Hebräerbrief beginnt entsprechend: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Gehen wir jetzt von dem Zeitpunkt aus, dem Zeitpunkt, den der ewige Gott selbst dazu erwählt hat, und der steht in Galater 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ein paar Worte dazu: Als die Zeit erfüllt war, der Name Dionysius Exiguus sollte uns diesbezüglich vielleicht bekannt sein. Diesem römischen Mönch wird nämlich die Erfindung unserer Zeitrechnung zugeschrieben. Das hat er im Jahr 525 getan. Allerdings wäre das in ein paar Tagen beginnende Jahr 2017 um 7 Jahre geringer anzusetzen, also 2010, wenn sich der Mann bezüglich des Zeitpunkts der Geburt Jesu nicht verrechnet hätte. Das ist aber nicht der einzige Trugschluss auf dieser Welt. Umstritten ist auch die Annahme des Dezembers als Geburtsmonat Jesu, was aber genauso nicht heilsnotwendig ist. Kümmern wir uns nicht darum, Gottes Wort macht er dazu absichtlich keine Aussage, nur dass eben die Hirten im Geburtsmonat auf den Feldern waren. Beachten wir vielmehr die Zeitangaben, die sich biblisch und historisch als richtig erweisen. Die Flucht von Josef und Maria mit Jesus nach Ägypten fand 2 Jahre später statt, im Jahr 5 vor Christus. Der Kindermörder Herodes der Große war ja schon im Jahr 4 vor Christus gestorben. Jerusalem hat er bereits nach dem Mord in Richtung Jericho verlassen. Und wenden wir uns jetzt damit der bekannten Stelle im Lukasevangelium zu. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht, und siehe, Ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Soweit dieses Evangelium. Bleiben wir noch etwas bei dem Begriff stehen, die Herrlichkeit des Herrn. Die Lichtherrlichkeit Gottes, die auch die Schechina genannt wird, die gilt als die sichtbare Gegenwart Gottes. Sie ist das Offenbarwerden seiner majestätischen Gegenwart, wenn er herabsteigt, um unter den Menschen zu wohnen. Das kommt im Wort Gottes öfter vor. Und genau dieser Umstand liegt hier vor uns in Lukas Kapitel 2. Das hebräische Wort Shechina geht zurück auf die Wurzel Shachan, und die hat die Bedeutung von Wohnen. Und so auch das griechische Wort, das von Shechina abgeleitet ist, es hat die Bedeutung Zelt. Im Alten Testament waren die Offenbarungen der Shechina als Licht oder als Feuersäule oder auch als Wolke zu sehen oder auch als Verbindung dieser Elemente. Die Shechina wird sich auch in Zukunft wieder offenbaren, nämlich mit der Wiederkunft unseres Herrn. Da heißt es in Matthäus 16, 27, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. In der Herrlichkeit seines Vaters, das ist dabei der wesentliche Aspekt. Johannes schreibt dazu im ersten Kapitel, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und haben einst die Menschen beim ersten Kommen Jesu die Herrlichkeit Gottes so gesehen, so wird Jesus bei seiner Wiederkunft dieselbe Herrlichkeit offenbaren, die Herrlichkeit des Vaters, die wird dann für alle Menschen erkennbar sein. Auch Matthäus 24 spricht davon, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Kehren wir damit zurück auf die in dieser Nacht strahlend hell erleuchteten Felder rings um die Hirten her, die sich vor diesem ungewohnten Licht sehr gefürchtet haben. 400 Jahre hatte Gott davor nicht mehr zu seinem Volk gesprochen, aber hier in dieser Nacht erfahren jene Hirten eine dreifache Botschaft aus dem Mund des Engels. Erstens, fürchtet euch nicht. Zweitens, das helle Licht ist das Zeichen, dass euer Retter gekommen ist. Und drittens, aber nicht ein Retter wie in den Tagen der Richter, sondern der Messias, Christus, der Herr selber. Als da steht, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Was für eine frohe Botschaft und doch eine so nicht erwartete, eine eigenartige Botschaft. Alle Menschen, die sie gehört haben, waren darüber verwundert. Das wäre aber schade, wenn wir uns nicht mehr verwundern würden, weil wir diese Botschaft schon so oft gehört haben, nicht wahr? Denn der, um den es geht, der ist weit mehr als verwunderlich. Der Sohn Gottes, der alle Dinge erhält durch sein kräftiges Wort, er, der Schöpfer des Universums, und der Weltzeiten Er hat die Lichtherrlichkeit beim Vater verlassen. Er lässt sich vom Heiligen Geist in den Mutterleib einer Jungfrau einpflanzen. Und er kommt in einem Unterstand für Hirten und Tiere zur Welt. In einer unhygienischen Höhle mangels geeigneter Herberge. Dort wird er arm geboren. Und dort wird er in sogenannte Windeln gewickelt. Das waren damals Stoffstreifen, die man für Leichen verwendet hat, indem man die eingewickelt hat. Tücher, die dort in den Wandnischen auflagen als Begleitung für die frisch Verstorbenen. Ja, Josef und Maria haben benutzen müssen, was sie vorgefunden haben. Und somit wurde der Sohn Gottes am Anfang seines irdischen Daseins in die gleichen Tücher gewickelt wie am letzten Tag seines Lebens im Leiden. Und wir alle, die wir heute zuhören, wir wurden ja geboren, um zu leben. Jesus aber ist geboren worden, um zu sterben. Und das wird schon am Beginn deutlich. Die Hirten sollen ihn suchen. Es ist ein Rätsel. Eine genaue Ortsangabe kam nämlich nicht von dem Engel. Dafür hat er ihnen das Ziel ihrer Berufserfahrung gemäß vor Augen gestellt. Ist interessant, nicht wahr? Das müsste auch uns einiges sagen. Und sie haben das Ziel gefunden und das Kind. Die wussten ja, diese besagten Stoffstreifen, die gibt es ja nur in den Viehhürden in den Berghöhlen. Jetzt kehren wir nochmal zurück zu dieser Stelle, wo es heißt, und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Plötzlich steht da, das ist das eine. Das andere ist die Menge der himmlischen Heerscharen. In Offenbarung 5, 11 finden wir dazu eine Zahl, 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Und das ist eine für uns Menschen unvorstellbare Menge. Auch Jesus spricht in Matthäus 26 von mehr als 12 Legionen, die ihm der Vater auf seine Bitte hin senden würde. Ist wieder ein militärischer Ausdruck, der mehr als 72.000 Engel bedeutet hätte, wovon ja einer genügen würde, um jedes Umfeld zu verändern. Denken wir nur an den Würgengel, der im Lager der Assyrer in einer Nacht 185.000 Mann getötet hat. Oder an einen der Engel in der Offenbarung. Da steht, sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Oder an den mächtigen Engelfürsten Michael. Die ganze unbesiegbare himmlische Militärmacht erscheint plötzlich in einem Augenblick vor diesem Kind. Aus Anlass der Geburt des Gottessohnes auf Erden, der dort in Leichentücher eingewickelt in einer Höhle liegt. Verwunderliches Evangelium, nicht wahr? Aber was für eine realitätsbezogene Botschaft, eingebettet in eine politisch motivierte Volkszählung der Besatzungsmacht. Die Niederkunft mit dem zu gebärenden Sohn Gottes steht Maria dabei bevor und die schier unwichtigste Bevölkerungsgruppe, die Hirten, werden verständigt. Aufgrund beinharter, jahrelanger Berufserfahrung finden ja nur sie das Kind dort, die sogenannten Windeln. Das alles beginnt ein Licht zu werfen für uns, die Minderbemittelten, die wir sind, auf dem Weg, dessen Name Jesus ist. Auf das Leben mit diesem Namen. Und da verliert sich jeder Schwarmgeist im Ansatz. Alles Hohe, das entbehrt jeden Prunk schon von Anbeginn. Hier beginnt das Evangelium für die Armen, für die Unwichtigen unter den Menschen, für die Kranken, für die Ängstlichen, ja, für die Toten. Wie Jesus dann selber betont, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese hören, werden leben. Ja, in Jesaja 9,5 steht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Oh ja. Und wie herrlich ist diese Botschaft und wie tiefgreifend erweist sie sich. Wie dankbar können wir sein für das, was uns hier verkündigt wird, dass Gott uns seinen geliebten Sohn gegeben hat, ihn, der alles in allen erfüllt. Und deshalb, je ärmer wir sind im Geistlichen, umso besser. Gott sandte seinen Sohn und von ihm heißt es gleich zu Beginn, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben, hast du nicht gewollt, einen Leib Aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Einen Leib hat ihm der Vater bereitet, einen Leib zum Leiden, zum Leidensgehorsam. Und in diesem festen Bewusstsein ist er eingetreten in unsere Welt. Und derselbe Brief im Wort Gottes vermerkt ein Kapitel weiter, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Der Amram und Jochebed hatten demnach ein schönes Kind. Und welche Verheißung hat die Jungfrau Maria vom Engel Gabriel empfangen? Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Von einem schönen Kind war nicht die Rede. Von einem Schwert war die Rede, das ihr durch die Seele drängen wird. Aber der schöner ist als die Menschenkinder, wie in der Psalm 45 beschreibt, was ja zweifelsfrei so ist, der hatte in seinem Leidensleben keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, sagt Jesaja voraus, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen, voll des Kummers und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. In der Elberfelder steht, wir achteten ihn für nichts. Ja, wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre er ja gleich wiedererkannt worden nach seiner Auferstehung von Maria Magdalena und auch von den Jüngern, aber sie erkannten ihn nicht mehr. Erst an der Stimme und an seinem Verhalten erkannten sie ihn, nicht aber an seinem veränderten Äußeren. Er trug unsere Krankheit in jeder Hinsicht, und wir sehen, da gehörte einiges dazu. Was für ein Leben, was für eine Kindheit, was für ein Arbeitsleben, und vor allem war er doch ununterbrochen konfrontiert mit dem Widersprechen der Menschen. Er, der Sohn des Menschen, stand dauernd im hundertprozentigen Gegensatz zu unserer Welt. Aber gerade deswegen war er ja gekommen, der mächtige König der Könige, der Herr aller Herren, um uns durch einen Sieg in bewusster Ohnmacht aus der Hand des Feindes zu reißen. Da steht ihm in Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und wie der Vater dazu den Sohn gesandt hat, haben wir eingangs ja schon erwähnt. Im Weiteren wollen wir jetzt, so gut es geht, hinschauen, was das bedeutet hat, soweit wir davon im Herzen unser Teil verstehen dürfen. Am Anfang war das Wort. Und damit das Wort vom Kreuz, das hat Gott schon gedacht, bevor die Welt geschaffen worden war. Das bedeutet, die Welt wurde im Hinblick auf das Kreuz geschaffen, auf das Kreuz Jesu, auf unser Mitgekreuzigtsein mit ihm, damit wir in Christus vor Gott jetzt den neuen Menschen bilden, so wie Gott ihn haben will. Das steht im 1. Korinther 12 so. Der Mensch vor Gott, er, Christus, das Haupt, und wir die Glieder. Das Wort, das im Anfang war, das liegt dem allen zugrunde, dem Kommen Jesu, dem Leib, der ihm zum Leiden bereitet war, und dem Leib, den die gläubigen Glieder jetzt bilden an Jesus, als Söhne vor Gott, in Christus. Und Gott hat das Wort vom Kreuz um unsertwillen ausgesprochen, denn dieses Wort wurde für uns menschliche Hörer so bestimmt. Jesus hat es dreimal seinen Jüngern vorhergesagt, ihm war das vor ihm liegende Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit immer bewusst. Sie haben es nie verstanden. Die Welt hat mit der Zeit manch berühmte Orte hervorgebracht, Washington, Paris, Moskau, Wien und vor allem Rom und Mekka. Aber Gott führt seine Gemeinde an den einen Ort, den er bestimmt hat, an die Stelle, wo das Kreuz in den Staub dieser Erde eingerammt war. Genau dort ruft er all die Mühseligen und Beladenen unter uns, denn dort hat der Sohn alles für uns getragen, Sünde, Krankheit und Tod. Und von dort fließt der Strom des Trostes hinein in all unser Leid, in unsere Versuchungen, in unsere Gewissenspein, in unsere körperliche und seelische Not und in alle Entbehrung und Einsamkeit. Dieser Sohn ist uns gegeben und dieser Sohn ist bei uns geblieben. Der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Ewigvater, der Friedefürst. Und nirgends wird unserem Herzen das klarer, als im bewussten Bleiben und am Kreuz wir die Mitgekreuzigten und die durch ihn Lebenden. Aber was für einen Schmerz muss es ihm bereitet haben, dass er als Gott Mensch wurde. Uns hat er ja gesagt, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Aber genau das ist ihm geschehen. Der einzig Heilige, den die Welt je gesehen hat, wird den Unheiligen in die Hand gegeben, den Rohen, den Brutalen und Unreinen wird er ausgeliefert. Und tut es nicht Gott bis heute, damit wir es nicht vergessen, der Sohn ist uns gegeben. Er gibt immer noch das Heilige in Menschenhand. Und ist nicht seine Gemeinde in Menschenhand gegeben? Wird sie nicht weltweit verfolgt, heute mehr denn je? Sein Wort hat er in Menschenhände gegeben. Wir können es annehmen oder verwerfen. Auch den Sohn kann der Mensch anbeten oder missachten noch. Aber wie haben sie sich alle an ihm ausgetobt? Den Schöpfer des Weltalls haben sie mit einem Rohr auf das Haupt geschlagen, mit einem Messrohr, das ist ein Zollstock damals gewesen. Verspottet, geschmäht, angespuckt, gegeißelt und getötet haben sie den Sohn, der uns gegeben ist. Sehen wir daran das Unsachliche, das Zügellose, das Hemmungslose, diese Lust und Schadenfreude, wie Menschen den erniedrigt haben und bis heute erniedrigen, der uns gegeben ist von Gott, wie sie ihn zum Spielball losgelassener Triebe und spöttischer Aussagen gemacht haben. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden war, der wurde entmenscht. Die Welt hat ihn zerfleischt, bis er keinem Menschen mehr ähnlich sah. Dieser Mensch darf nicht mehr leben, schrien sie, hinweg mit diesem. War uns der Sohn dazu gegeben vom Vater? Ja. Will das die Liebe Gottes so erdulden, so erleiden? Ja. Ja, wozu das? Es wird alles, alles vollendet werden, was von mir geschrieben steht, sagt er. Und wir werden später noch mehr betrachten davon, von diesem Alles. Am dritten Tage allerdings ist er auferstanden, wieder mit einem menschlichen Leib. Und er sagt eben jetzt als Auferstandener, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Im Wort Gottes bestätigen der Psalm 22 und Hebräer 2 diese herrliche und so teuer erworbene Verwandtschaft. Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Es ist uns nicht nur der Sohn gegeben, sondern in ihm auch der Bruder. Und herzlich wenig haben die Jünger damals verstanden von dem, was er ihnen sagte, von seinem Leiden und was danach sein würde. So auch wir, nicht? Es ist nicht auch uns ein zu gewaltiges Wort? Wie könnten wir das alles verstehen in seiner Fülle? Es gibt allerdings einen Weg dazu. Wenn wir nämlich angefangen haben, den Sohn lieb zu haben, dann fängt sein Wort an, sich uns mehr und mehr zu öffnen und schenkt uns neue Liebe zu ihm. Haben wir diese Erfahrung nicht schon alle gemacht? Das Verstehen seines Wortes geht ja nicht hauptsächlich über den Intellekt, sondern über das Herz. In der Liebe zu Jesus wird uns auch das Wort vom Kreuz und von der Auferstehung immer deutlicher, immer herrlicher, immer lieber und immer persönlicher. Und deshalb fehlen ja die Großen, es fehlen alle Selbstbewussten bis heute in seinem Gefolge, weil sie den Zweck seines Kommens nie erfassen wollten. Der Sohn ist uns gegeben, mit ihm aber auch das Kreuz, das Mitgekreuzigtsein und der stellvertretende Tod Jesu für uns und danach das neue Leben in ihm. Den Selbstgerechten ist das eine lächerliche Botschaft und keine frohe. Und so sind sie im Alten geblieben, religiös oder nicht, allemal verloren. Denn der Zorn Gottes bleibt über allen, die den Sohn verwerfen. Gehen wir damit einen Schritt weiter. Erinnern wir uns daran, wie Jesus als König dann in Jerusalem eingeritten ist, auf einem geliehenen Eselsfüllen, wie Zacharia voraussagt, arm, sanftmütig und waffenlos. Und das Ergebnis beim Menschen war, heute umjubelt und morgen bespuckt. Ausgeliefert als weltlicher König an Kaiphas und Herodes und Pilatus. So bist du dennoch ein König, fragt Pilatus. Dennoch? Du sagst es, ich bin ein König. Uns ist er deshalb gegeben, der König der Könige, der Heiland der Welt, der Sohn Gottes, denn die Welt, die will ihn ja nicht. Muss ja nicht so ganz anders sein, als die Welt und die Religion ihn erwarten wollten? Undenkbar, dass er mit einem gepanzerten Wagen vorfahren würde, nicht wahr? Zu ihm, dem Mann mit der verblutenden Liebe, da passt ja kein Streitross auf dieser Erde. Zu ihm passte kein Panzerwagen, kein Papamobil. Zu ihm passt die Armut. Gott sei tausendmal Dank dafür. Zu ihm passt die Sanftmut, das Eselchen, das von der Welt ausgeliehene. Und wenn wir sie ansehen, die Welt und alles, was in ihr herumkommandiert und sich gegenseitig überschreit, möchten wir da nicht weggehen? Möchten wir uns nicht lieber dort an die Straße stellen, dort, wo der einzieht, der die Mühseligen ruft und die Beladenen, er, der König, der Sünder, der König der Bettler, der Verlorenen, damit er uns in sein Gefolge aufnimmt? Da gehören wir hin. Ein Sohn ist uns von Gott gegeben und er ist gekommen, uns zu verändern. Aus Verworfenen macht er Gerettete, er macht neue Menschen aus denen, die wissen, dass sie nichts sind, nichts als Sünder und dass sie weggehören. Der Sohn ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und es funktioniert nicht mit dem Schwert, mit Druck, mit Militärgewalt und Maschinenpistolen oder todbringenden Terror, sondern nur mit dem überaus wertvollen Blut des Opferlammes, mit seinem Blut, das er für uns gegeben hat. Er hat sich uns erworben, hat uns teuer erkauft, wir gehören ihm, ob wir wollen oder nicht. Ja, ihm gehört nun mein Leben, mein Reden, meine Zeit, mein Besitz, meine Gesundheit, alles, was ich habe und alles in mir soll immer da dem Herrn den Einzug gewähren in mein Herz. Wäre es nicht furchtbar schade, wenn bei seinem zweiten Kommen etliches übrig geblieben wäre von meinem Besitz, von meinen Kräften, etwas, was du und ich nicht genutzt hätten für ihn, verloren wäre es. Und gerade im fortschreitenden Alter frage ich mich das immer wieder, immer mehr. Er hat alles gegeben, mehr als wir je erfassen werden. Und die Menge der himmlischen Heerscharen ist ad hoc erschienen, hat sich auf der Stelle lobend gebeugt vor dem Kind, das uns geboren ist. Wahrlich, das ist kein Wunder. Denn sonst würden ja die Steine anfangen zu schreien. Und wäre es nicht schade, wenn von allem, was wir haben, auch nur etwas übrig bliebe, das nicht dem Herrn Jesus gedient hätte, um andere Menschen zu ihm zu ziehen? Der Sohn ist uns gegeben. Das hat noch weit mehr Auswirkungen, zum Beispiel in Versuchungen. Da steht im 2. Thessalonicher im Kapitel 3, der Herr ist treu. Herr wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Es gibt ja keinen einzigen Jünger Jesu, auch wenn er schon lange beim Sohn ist und vielleicht sogar zum engsten Jüngerkreis gehört, wie einst Petrus. Es gibt keinen einzigen, nach dem er nicht, und wenn es an seinem letzten Tag hier auf Erden sei, doch noch der Satan greift. Es gab damals unter den Jüngern keinen und es gibt in der gesamten Heilsgeschichte keinen und es gibt auch keinen unter uns, der meinen kann, dass er die Erlösung ganz hinter sich hätte und dass er den Sohn nicht bis zum letzten Atemzug brauchte. Nehmen wir die Passionsgeschichte. Dort trat der Satan ja immer wieder ins Spiel, wie auch heute. Nicht nur, dass er seine dämonischen Heere geführt hat gegen den einen. Nein, er führt auch jetzt alle Welt und jede Kirche und alle Religionen gegen den Sohn Gottes. So wie wir es heute deutlich erleben. Und der Satan reißt auch nicht nur einen Jünger aus dem Kreis wie den Judas und macht ihn zum Verräter. Nein, er lähmt sie alle. Alle. Er bringt es so weit, dass alles geschlagen ist oder sich einreiht in die gegnerische Front. Denkt nur an die Bibelkritik heutzutage, denkt nur an die Aussagen der Kirchenführer, denkt aber auch an die Gesetzlichkeit in den Gemeinden und Herzen untereinander. Wie sagt der Heilige Geist in Galater 4? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Aber Knechtschaft allenthalben herrscht im Christentum, nicht wahr? Sowohl im persönlichen Sein und Tun, in der Gesinnung, in der Gemeinschaft, in den Ansichten, im Umgang miteinander. Die frohe Botschaft ist, ein Sohn ist uns gegeben, der uns wirklich frei gemacht hat. Und doch sitzen deutlich mehr, weitaus mehr Ich-Knechte in unseren Versammlungen, wo es solche, die wirklich frei sind in ihm. Der Sohn ist uns gegeben, der auf all unsere Versuchungen Acht hat, dem nichts entgeht davon, ihm, dem rechten Kriegsmann in unserem Inneren. Dann hören wir beim folgenden Text genau hin auf die ausgesuchten Namen, mit denen er Petrus hier anspricht. Er sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zum Herr: Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, wie du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus sagt ihm hier, was er im Thronsaal Gottes sieht. In dem Wissen, dass sein Verräter längst im engsten Jüngerkreis sitzt und dass sich die Gesichteten bereits wie dumme Schulbuben um die Plätze im Gottesreich zanken. Und wie der Satan einst Hiobs Familie und seinen irdischen Besitz gefordert hat, so begehrt er hier die Jünger. Unter derselben Prämisse, so auch bei uns, ist der Glaube echt? Es war eine unheimliche Stunde in dieser unruhigsten Nacht der Welt- und Heilsgeschichte, in die sich schier alles Teuflische zusammenpresst. Als ob es nicht genug wäre, dass der Satan nun Hand anlegen lässt an den Sohn Gottes, fordert er jetzt auch die Freigabe der Jünger zur Versuchung. Jesus sagt ihnen deshalb: Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Aber ist das nur das Werk des Satans? Mitnichten. Es ist primär Gottes Werk, so wie damals bei Hiob. Der Satan, der kann keinen Überraschungsangriff starten. Gottes voreilend warnendes Wort, das zu uns redet von Gefahr und das oft, das schützt und tröstet die Seinen, wie man hier deutlich sieht. Viele solche Worte kennen wir bis hin zu den voreilenden Offenbarungen für die Zeit der großen Trübsal und für die Wiederkunft unseres Herrn. Der tiefe Fall, den Petrus in ein paar Stunden tun wird, der dreimalige Verrat, der hat dadurch jetzt schon seine Deutung, aber auch Schutz und Trost durch Jesus bekommen. An dieser Stelle soll einmal mehr erklingen: Der Sohn ist uns gegeben und mit ihm seine liebevolle Lebensführung, auch was unser Fallen betrifft und unser Aufstehen, unser Sündigen, unseren Verrat und unsere Sucht, uns einen frommen Namen beizulegen. Petrus kann später glücklich auf das Wort Jesu zurückgreifen, wie es dann heißt: Da gedachte Petrus an des Herrn Wort. Und wie oft war das schon in meinem Leben so, dass ich an das Wort des Herrn denken musste, denken konnte, denken durfte? Was wäre denn ohne sein Wort gewesen, wäre liegen geblieben auf der Strecke. Von Gott kommt unsere Versuchung ja nicht. Bei Hiob und auch hier sehen wir aber, wie sie am Thron Gottes vorbeiziehen muss, bevor sie uns erreicht. Vom Herrn selber heißt es: Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde, in Matthäus 4. Genehmigt Gott die Versuchung der Jünger hier? Ja. Die Begründung lautet, dass er euch sichten möchte wie den Weizen. Der Glaube, der wird ja immer in Entscheidungen offenbar. Und auf diesem Kriegsgebiet zwischen Himmel und Hölle ist unser Herr aber immer der Sieger. Um das zu demonstrieren, liefert der heilige und gerechte Gott uns mancherlei Anfechtungen aus, damit die Bewährung unseres Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. So schreibt Petrus in seinem ersten Brief dann. Aber es gibt absolut keine menschliche Sicherheit des Glaubens. Gerade dann, wenn in einer Gemeinde eine schöne Zeit des Glaubens ist, eine Zeit der Frucht, dann begehrt der Satan die treuesten Knechte und gleich darauf befinden sich die in den beschämendsten Versuchungen. Und wer von uns noch nie kniend auf diesem wankenden Boden laut ausgerufen hat, Herr, rette mich, und das tagelang, der weiß nichts vom Abgrund solch diabolischer Versuchung mitsamt einem tiefen Fall. Aber es ist ja nicht bei dem Wort geblieben, der Satan hat begehrt, euch zu sichten. Denn dort vor dem Thron Gottes steht, mit seinem heiligen Gebet, ein anderer, Jesus. Und er sagt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Haben wir recht gehört? Jesus hat nicht darum gebeten, dass die Versuchung nicht kommt. Sie ist ihm, Jesus selber, nicht erspart worden. Sie wird auch seinen Jüngern nicht erspart. In Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Petrus also wird fallen, beschämend tief, und auch die anderen Jünger. Aber sie alle werden nicht ein Ende finden wie Judas. Noch im Fallen ergreift Petrus das Wort Jesu und weint bitterlich. Er kann noch weinen. Die Jünger fliehen zwar alle, sie fallen aber nicht auseinander. Das Gebet des Sohnes Gottes liegt bleibend über ihnen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wer von uns kann das nicht bestätigen? Wo wären wir? Der Sohn ist uns gegeben. Der Sohn, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Der Sohn, in dem der Glaube ist. Und so kann uns im Sohn weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf scheiden von der Liebe Gottes, die im Sohn ist, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das sind allesamt wahrhaftige Worte Gottes. Der Sohn ist uns gegeben, der in den Tagen seines Fleisches als unser Durchbrecher für unser Leben und Sterben sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Sein Bitten ist unsere Rettung. Vorhin haben wir es schon kurz angeschnitten. Der bittende Sohn ist uns gegeben. Der immerdar Bittende, das ist einer seiner Namen. Der immerdar Bittende. Und der kennzeichnet die hohepriesterliche Tätigkeit Jesu im himmlischen Heiligtum. Der ganze Vers in Hebräer 7,25 ist am besten so zu übersetzen. Daher er auch zu retten vermag, die durch ihn zu Gott nahen auf das Vollkommenste, während er alle Zeit lebt, um für sie einzutreten oder Fürbitte zu leisten. Dem griechischen Wort, das für jemand bitten oder eintreten bedeutet, entspricht das hebräische Paga, und das heißt jemand bittend angehen, in ihn dringen, für einen anderen bitten. Und dieser immerdar Bittende, der ist uns gegeben. Was für eine Gnade, was für eine Hilfe. Mehr noch, der Sohn ist uns als Befreier gegeben von unseren inneren Feinden, die wieder die Seele streiten. Er hat uns frei gemacht von dem uns innewohnenden Gesetz der Sünde und des Todes. Wir müssen nicht mehr sündigen, wie Paulus schreibt im Heiligen Geist in Römer 7. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Sohn ist uns gegeben. Er, der nicht wieder gescholten hat, als er gescholten wurde. Daraus ergibt sich ein großer, ja umfangreicher Segen für uns in der Ehe und in der Familie. in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft. Wir sind freigemacht in Christus, befreit von jeglichen Zurückreden bei Vorwürfen. Davon hat uns der Sohn freigemacht. Er selber wirft nicht vor und auch der Vater wirft nicht vor, wenn jemand zu ihm kommt und um Weisheit bittet. Unerlöste Menschen lieben es, anderen Vorwürfe zu machen. Im Sohn Gottes ist es aber völlig normal, Gott für alle Umstände zu danken und nicht mehr die Schuld bei anderen zu suchen. Noch ein Thema von weiteren tausend, die wir hier anführen könnten, was es bedeutet, dass uns der Sohn gegeben ist. Jesus in Gethsemane. Und zwar unseretwegen. Und da steht in Matthäus 26, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir alle wissen, dass diese Worte dreimal aus seinem Mund gekommen sind, als er zu Tode betrübt war und Seele vergiss es ja nicht, es geschah deinetwegen. Jesus betet dort gegen den Kelch. Aber wie sollen wir das verstehen? Befindet sich in diesem, seinem Kelch nicht auch gerade unser tausendfältiges Beten gegen den Kelch jeglichen Leides, das wir befürchten? Das Leid ist ja nur ein Teil seines Kelchs, den der Vater ihm reicht. Der ganze Kelch ist randvoll von einer anderen, furchtbaren Bitterkeit. Er ist angefüllt mit dem ewigen Leiden als Strafe für die Gottlosigkeit jedes Menschen aller Zeiten. Und wer hineinschaut in diesen Kelch, der mit der Sünde der Menschengeschlechter gefüllt ist, der muss und der wird auch erschauern. Mit darinnen ist auch noch alles Leiden, das noch kommende Generationen bis ans Ende der Weltzeit mit ihren Sünden verdient hätten. Genügt es nicht, an deine und meine Sünde zu denken, die mit diesem Kelch bezahlt werden muss? Könnten wir das fassen? Alle Schlechtigkeiten aller Menschen, alle harten Worte, alles kalte Schweigen, alle Lieblosigkeiten, alle Verbitterung, alle Untreue in den Ehen und vor der Ehe, aller Hochmut, all das schnelle Achselzucken gegen Gott, alles, was in den Kriegen geschieht, alles, was eiskalter Geschäftssinn wegrafft und raubt, bis hin zu den großen Verbrechen, das alles ist zu einem Trank gebraut und soll nicht von all den Millionen gemäß ihrem Anteil, sondern von einem einzigen getrunken werden, von dem einzigen, der uns gegeben ist, vom Sohn Gottes. So unrein wie ich bin, so sündig, so hochbeteiligt ich bin an dieser Schuld, so erschrecke ich doch verängstigt zurück, wenn ich nur denke an diesen Kelch. Aber mehr noch, in die dunkle Tiefe dieses Kelchs schaut ja dort der einzig Unschuldige, der einzig Nichtbeteiligte an der hier zusammengefassten Schuld. Der, den niemand einer Sünde bezichtigen konnte, soll jetzt behaftet werden mit der Sünde der gesamten Menschheit. Mit seinen reinen Lippen soll er den Sündekelch trinken. Er, an dem der Vater allein wohlgefallen hat, soll mit diesem Trank ganz Sünder werden und soll die Folgen der Sünde auskosten bis zur letzten Konsequenz. Er soll gesucht werden, verfolgt, verraten und verhaftet wie ein Verbrecher. Er soll von falschen Zeugen belastet werden, verurteilt von empörten Richtern und ausgeliefert an ein ihn verhöhnendes Exekutivkommando, ausgestoßen aus seinem Volk und aus dessen Gemeinschaft und unter Lärm und Verachtung öffentlich hingerichtet werden. Ja, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ja, wie verstehen wir da jetzt das Auftreten der Menge der himmlischen Heerscharen, all die gewaltigen Engelfürsten, wie sie Gott loben für diese Tatsache, für das Zustandekommen dieser furchtbaren Mission. Ein Sünder, wie ihn die Welt nie gesehen hat, nicht wahr? Da sperrt sich der Heilige, der Reine, der Unschuldige, weil er eins werden soll mit dem Unreinen, Unheiligen, Verfluchten. Mein Vater, sagt er, ist's möglich? Doch in dem Kelch ist noch mehr. Da drinnen sind die Ingredienzien des Zornes Gottes für alle Völker. Nur die Völker, einschließlich Israel und Babylon, nehmen ihn nicht ernst, den Kelch, von dem schon Jeremia geschrieben hat und von dem bis in die Offenbarung die Rede ist. Die Menschen nehmen ihn nicht ernst, den Kelch des Zornes Gottes. Man lacht darüber. Und das bedeutet wohl den Anfang des Gerichts. Und kaum jemand bedenkt scheinbar mehr, wie leicht der Zorn des Sohnes entbrennen kann. Küsst den Sohn, heißt es im Psalm 2, damit er nicht zornig wird und ihr umkommt auf dem Weg. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Was mögen wir da immer noch unsere Ehre suchen in Gesellschaft und Gemeinde? Wollen gut dastehen vor Gott und voreinander, wollen für uns einen frommen Namen erlangen und aufrechterhalten. Wir stehen nicht gut da. Nur der Sohn ist uns gegeben. Er, der Einzige, der weiß, was der Zorn Gottes ist. Er allein erkennt als Einziger das Entsetzliche, das all derer harrt, die sich nicht bergen werden bei ihm. Und gerade er soll ihrer aller Qual trinken. Und da hat er ausgerufen, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Seine Reinheit und Unschuld, die reibt sich ja ganz logisch an unseren Verbrechen. Der Kelch des Zornes Gottes. Das heißt doch, von Gott in die Hölle gestoßen zu werden. Und dann hat ihn Israel ausgestoßen. Der, der vom Himmel ist, der musste sogar vom Himmel ausgestoßen werden, unsertwegen, hinaus in die Finsternis, dort wo Heulen und Zähneklappen ist, in die Gottesferne, in die Ferne von seinem lieben Vater. Aber wie schaut doch oft unser Christenleben so fremd aus, als sei der Himmel unserem Gebet verschlossen. Kein Wort, keine Hilfe, nur mehr finstere Tage und Nächte. Nur, was ist das alles im Vergleich zu ihm? Bei uns wendet sich das Blatt ja wieder. Keiner von uns wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Gar keiner. Aber hier beim Sohn war das anders. Er musste um unsertwillen zu Schanden werden. Unsere ganze Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es war die Hand des Vaters, die ihm diesen Kelch gereicht hat. Und dieser Hand will er nichts verweigern. Deshalb hat er hinzugesetzt, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und überall um ihn herum, da bin ja ich und da bist ja du. Du und ich, wir gehören zu den Millionen, die ihm den Sünderkelch reichen. Wir gehören auch zu den schlafenden Jüngern und wir sind auch in dem, der ihn verraten hat, nicht wahr? Und weil er dich liebt und auch mich, hat er ihn genommen, unseren bitteren Kelch. Und dir und mir aber gibt er einen anderen, den Kelch des Neuen Testaments in seinem Blut. Der Sohn ist uns gegeben, weniger dürfen wir nicht haben und mehr brauchen wir nicht zum Leben, zum Wandel, zur Verkündigung und um Gott gefällig zu sein in Christus. Aber ein Gedanke soll noch angehängt werden aufgrund dieses herrlichen Wortes. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist Gottes untrügliches, ewiges Wort in unvergänglicher Wahrheit. Der Vater hat euch lieb, weil ihr mich lieb habt, sagt der Herr. Was für ein Wort! In was für einer herrlichen Situation befinden wir uns? Wir dürfen kommen, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir gefallen sind, wenn wir noch immer versucht werden. Der Vater sieht auf seinen geliebten Sohn, wenn wir so zu ihm kommen. Da ist doch alles gut. Wir haben heute schon einige Vorzüge gehört, die wir genießen dürfen, weil uns der geliebte Sohn gegeben ist. Aber mit diesem Wort hier tut der, der immer über alle Maßen gegeben hat, der immer mehr geschenkt hat, als wir je erwarten durften und konnten, einen wahrhaft himmlischen Ausspruch. Alles, sagt der Heilige Geist, und alleine die Wortwahl, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das schönste Angel auf unser herrliches Erbe ist, dass wir den Sohn lieb haben dürfen. Wie Petrus schreibt, vom Heiligen Geist geleitet, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen. Amen.